Einige von euch werden vielleicht sterben, aber das ist ein Opfer, das ich bereit bin einzugehen. Mit diesem Zitat von Lord Farquaad aus Shrek lässt sich sehr gut beschreiben, wie Autokraten und Diktatoren ticken, wenn es um das Leben ihrer Untertanen geht. Vor allem die Gegner sind den Herrschern dann ein Dorn im Auge, manchmal sogar dann, wenn die Gegner noch gar nicht wussten, dass sie überhaupt Gegner sind. Solche Formen der politischen Verfolgung sind immer schrecklich, oft völlig absurd und manchmal tödlich.
In diesem Sinne, herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit Jonas Greiner und Quichotte. Heute geht es um die, ja, vielleicht spektakulärsten Fälle, die intensivsten Fälle, wie auch immer, von politischen Verfolgungen. Wir haben wieder für euch recherchiert und jeder von uns bietet drei Dinge an, drei Fälle an, drei, ja, doch sehr dramatische Fälle an, muss man sagen. Und wir gucken, wer am Ende gewinnt, wenn das in diesem Zusammenhang auch eine seltsame Strategie ist. Aber dennoch, es ist unser Format, von daher, wir fangen an. Ich würde sagen...
Ja, Moment. Nicht so schnell mit den jungen Pferden. Die Regie hier. Ich möchte kurz eingehen auf die letzte Folge. Und es ist etwas Historisches passiert. Tatsächlich holt Dr. Greiner den Ausgleichspunkt. Es steht jetzt 20-20. Anscheinend hat euch beim Thema Ost-West diese Menschenhandelgeschichte so sehr überzeugt, dass Jonas Greiner diesen Punkt bekommen hat und demzufolge wird es wieder komplett spannend. Also, ich wiederhole es, der aktuelle Punktestand ist 20-20.
Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich muss noch ergänzen, also natürlich nicht nur die spektakulärsten und krassesten und heftigsten Fälle, sondern wie immer anhand von verschiedensten Kriterien ausgewählt. Also ich kann jetzt nicht für deine Geschichten sprechen, das weiß ich ja noch nicht, was du da gesucht hast, aber ich habe mir auch so ein bisschen was rausgesucht, was jetzt nicht unbedingt das Spektakulärste, aber schon auch absurd und kurios ist, sagen wir es mal so. Von daher wie immer eine bunte Mischung aus Schrecken, Schwachsinn und Absurdität und da würde ich in diesem Sinne sagen, fang doch mal an, lieber Quichott.
Mache ich gerne. Ja, natürlich und ich bin ja froh, dass du immer so den Gegenpart lieferst zu meiner seriösen Recherche. Nein, aber es ist, also ich muss für meinen Teil, ich bin ja wirklich froh, dass du da in diesem Bereich so ein bisschen dich von meinen recherchierten Sachen wahrscheinlich unterscheidest, so kann ich das irgendwie deuten. Denn ich habe doch irgendwie bei diesem Thema dann ja doch sehr ernste Fälle gefunden und dennoch sind sie auch kurios und es ist kurios im allerschlimmsten Zusammenhang. Ich beginne mal mit Nelson Mandela. Ich habe Nelson Mandela mit reingenommen, also er wird allen Menschen ein Begriff sein zumindest, das hoffe ich doch, die sich so halbwegs im Weltgeschehen und historisch irgendwie tummeln und unterwegs sind und interessieren. Und ja, Mandela kann, glaube ich, auch ohne große Zweifel als eine der bekanntesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Seine Geschichte ist eine unfassbare Geschichte der politischen Verfolgung und meiner Meinung nach auch irgendwie beispiellos. Ja, ich beschreibe mal so ein bisschen, ich habe das versucht, also ich bin da wirklich jetzt mit sehr, sehr vielen Lücken reingegangen, weil sonst wird das hier den Rahmen absolut sprengen. Wir wissen, dass Nelson Mandela Südafrikaner ist, der also hat gekämpft für den, für die Freiheit der schwarzen Menschen in Südafrika gegen die Apartheid, war engagiert im ANC, dem African National Congress und ist 1918 geboren. Das heißt, er hat sozusagen ja selber in der Apartheid gelebt. Mannigfaltige politische Aktionen gemacht, sich nicht nur am Anfang friedlich organisiert mit dem ANC, sondern eben auch, als er dann merkte, das Ganze bringt nichts. Die Repressalien gegenüber schwarzen Menschen sind so stark, die Freiheitsrechte so stark eingeschränkt, dass man irgendwo eine Art von militärischer Organisation braucht und hat dann auch tatsächlich irgendwann von den friedlichen Protesten abgesehen und sich ein bisschen in den militanten Protest bewegt, aber immer gegen Sachen. Also das heißt, er hat wirklich natürlich versucht, auch niemanden zu Schaden kommen zu lassen, sondern sich nur gegen Dinge gerichtet. Jetzt können Leute wieder sagen, ja, was heißt denn hier nur? Naja, man muss die Apartheid sehen und das, was sie für die Menschen bedeutete, nämlich waren ja wirklich also die Freiheitsrechte der schwarzen Menschen derart eingeschränkt. Es gab kein Wahlrecht. Sie mussten immer den Weißen den Vortritt lassen bei allerlei Dingen und Aktivitäten und hatten ganz schlimme Unterdrückungsmaßnahmen zu befürchten, wurden halt von der Polizei auch teilweise ohne Grund angegangen und eben auch körperlich versehrt und so weiter und so weiter. Also es ist ein ganz schlimmes System gewesen, gegen das man sich natürlich auflehnen musste. Und Mandela hat tatsächlich irgendwann gesehen, das bringt also nichts, sich da irgendwie in Demonstrationen der Willkür der Polizeigewalt auszuliefern, und hat dann gesagt, so, ja, wir müssen irgendwie auf andere Tour, da müssen wir Protest leisten, und ist dann, wie gesagt, so ein bisschen militärischer geworden. Er sah sich dann also im Freiheitskampf gezwungen, sozusagen den Repressalien der weißen Vorherrschaft mehr entgegenzusetzen als bloß Worte, und forderte natürlich das Wahlrecht für schwarze Menschen und verübte dann irgendwann, mittlerweile war der ANC eine Untergrundorganisation, also diese Anschläge gegen Sachen, wie ich schon erwähnt habe. Mittlerweile war Mandela dann auch der Kopf des militärischen Flügels des ANC. Wir bewegen uns mittlerweile in den 1960er Jahren, Anfang der 1960er Jahre. Und er selbst musste untertauchen. Also das heißt, die Polizei hat ihn natürlich gesucht. Der Staat wollte ihn mundtot machen. Und ja, er hat sich dann teilweise im Untergrund als Gärtner und Chauffeur verdingt, um über die Runden zu kommen. Und wurde aber 1962 geschnappt und natürlich angeklagt. Und er musste sich dabei selbst verteidigen, weil sein Anwalt wurde festgehalten in einer anderen Stadt, und er konnte tatsächlich ihm nicht beistehen, und man ließ das also nicht zu, und er wurde dann zuerst mal zu 5 Jahren verurteilt. Später wurde aber diese Haftstrafe verlängert, und insgesamt hat tatsächlich Mandela von 1962 bis 1990 im Gefängnis gesessen, also das sind satte 28 Jahre. Dabei kamen eigentlich bei seinen Aktivitäten, wie ich schon gesagt habe, Dinge zu Schaden. Man hätte also mit Sicherheit eine Haftstrafe, wenn man denn überhaupt bei diesen Aktivitäten eine Haftstrafe überhaupt hätte verhängen dürfen, also mit Sicherheit nicht 28 Jahre, also und lebenslänglich. Also das war natürlich eine absolut überzogene Reaktion, und passt logischerweise dann doch am Ende des Tages zur Apartheid und zu natürlich der Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, vor allem wenn dann eben Leute dabei waren, die sich auch noch die Frechheit rausnahmen, gegen diese unhaltbaren Zustände vorzugehen. Und er hat dann bei seiner Gerichtsverhandlung einen 4-stündigen Vortrag gehalten, eine 4-stündige Verteidigungsrede. Und in dieser Verteidigungsrede, und das muss man sich mal vorstellen, der wusste, das geht ja irgendwie nicht gut aus für mich, hat er noch gleiche Rechte und Chancen für die Menschen in der Gesellschaft gefordert und eben das Ganze versucht als Instrument zu nutzen, um eben seine Freiheitsgedanken und Ideen zu äußern. Und er hat auch gesagt in dieser Rede, dass er bereit sei, für seine Ideale und seine Gedanken zu sterben. Und das wäre dann tatsächlich auch fast passiert im Gefängnis, weil er an Lungentuberkulose erkrankte, und hat das Ganze aber überlebt und kam dann tatsächlich nach 28 Jahren wieder frei. Also seit 1990 ist er wieder dann auf freiem Fuß, und kurios ist bei der ganzen Geschichte, das hätte ich so auch nicht erwartet, dass George W. Bush, also der Erste, ihn 2008 von der Liste der Terroristen streichen ließ und sich tatsächlich auch mit 2 Ehrenverleihungen für ihn einsetzte. Übrigens hat Ronald Reagan diesen Status des Terroristen ihm sozusagen angehängt. Ja. Und eben Bush setzte sich dafür ein. Ich bin gerade überlegen, war es der Zweite? Nein, es war der Erste.
George W. Bush, der Zweite Bush,
genau. Ja. Wollte ich gerade sagen. Ich habe eben fälschlicherweise erst gesagt, das war natürlich der Zweite. Hat sich eben für ihn eingesetzt und dafür, dass er eben, auch in der öffentlichen Wahrnehmung als Freiheitskämpfer und nicht als Verbrecher gesehen wird. Und naja, gut, jeder, der sich und jede, die sich mit Ronald Reagan auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass der, naja, sagen wir mal gelinde gesagt, nicht unfassbar für die Freiheitsrechte der schwarzen Bevölkerung eingestanden ist. Mandela wurde nach seiner Freilassung 1994 bis 1999 der erste schwarze Präsident seines Landes Südafrika, ist natürlich immer noch eine riesige und schillernde Galionsfigur der schwarzen Freiheitsbewegung und er trat weiterhin natürlich als diese Galionsfigur für den Freiheitskampf auf und natürlich für die Rechte der Schwarzen ein. Und interessant ist auch, dass er nach seiner Freilassung, und das muss man sich mal vorstellen, der ist 28 Jahre im Gefängnis gewesen, für was nochmal? Ja, für das, was wir hier irgendwie gleichberechtigt genießen, also im Endeffekt für seine normalen demokratischen Freiheitsrechte. Und er macht, was macht er dann danach? Er tritt ein für eine Versöhnung. Also er will, ja, dass die Gesellschaft eins wird. Er will, dass man sich schwarz und weiß, vollkommen egal, auf Augenhöhe begegnet und zusammenlebt. Und also ich finde, das ist schwer vorstellbar, vor allem, wenn man sich ja überlegen muss, also von den Haftbedingungen hat man ja jetzt noch gar nichts gesagt. Also der hat Lungentuberkulose bekommen, das kriegst du nicht, wenn du da ein wunderschönes Leben führst. Also dementsprechend finde ich, ja, das ist so, immer wieder ringt mir das einen riesen Respekt ab, was die Leute dann auch so für eine Resilienz haben gegenüber so Rachegedanken und sowas.
Ja.
Also der Dalai Lama ist ja so ein anderes Beispiel, wo man dann denkt, ja mein Gott, ey, bei dieser Geschichte, da würde ich doch vor Rache überquillen und würde einen scheiß Teufel tun, danach für Versöhnung einzutreten. So, also das sind schon wirklich große Figuren der Geschichte, die auf jeden Fall ein Wahnsinnsbeispiel sein können.
Zeugt von absoluter Größe und so, eben auch davon, dass sie in dem Bewusstsein auch da ja zu Recht so wahrgenommen werden, ne? Dass, ja, dass sie da eben ja auch zeigen, sie sind eben nicht so wie die anderen, ne? Sondern, yes, sondern wirklich irgendwie moralischer. Und es ist natürlich ein extrem hohes Opfer, was dafür auch gebracht wurde, genau, bei Mandela.
Also das Leben im Endeffekt. Also du hast das Leben dem Ganzen verschrieben und ja, 28 Jahre sind ja auch einfach kein Pappenstiel. Von daher wollte ich Mandela mit reinnehmen und ja, also ja, mit Sicherheit einer der bekanntesten politisch Verfolgten, die man vielleicht im 20. Jahrhundert so verorten würde.
Wohl wahr, wohl wahr. Sehr guter ja, Auftakt.
Danke.
Sehr, sehr, sehr weltbewegender, großer Auftakt. Ja, meine erste Geschichte ist nicht ganz so weltbewegend, aber dafür umso absurder. Und ja, sie bewegt sich an der Ostsee. Also wir gehen
ja natürlich
von der einen Seite am Meer hoch auf eine sehr viel weiter nördliche Seite, aber auch am Meer. So, ja. das ist die
kurz hinter dem Horn von Afrika.
Genau, das ist, glaube ich, so die einzige Überschneidung, die wir jetzt haben. Es geht um die Aktion Rose. Die Aktion Rose, das war eine Operation der SED-Führung in der DDR 1953. Es gab wohl diesen Decknamen Aktion Rose noch ein zweites Mal, den trug dann auch der Mauerbau. Der trug den offiziell. Die Aktion Rose, von der ich spreche, hatte das eher so inoffiziell als beziehungsweise war beides natürlich sind Decknamen, also ist beides jetzt nicht so extrem offiziell, dass das jetzt im Veranstaltungskalender stand, aber genau, in diesem Fall dann eher so handschriftlich irgendwo noch als Notiz, also nicht so ganz, amtlich der Deckname. Und hat auch mit dem Mauerbau nichts zu tun, ist aber ja diese Überschneidung bei dem Namen. Bei der Aktion Rose 1953 wurden hunderte privat betriebene Hotels, Pensionen und Restaurants an der Ostseeküste durchsucht und geprüft. Und das Ganze wurde flankiert über mehrere staatlich gelenkte Organe. Es ging also auch damit los, dass in der staatlich gelenkten Presse so ein bisschen die Akzeptanz der Bevölkerung hergestellt werden sollte für die Maßnahmen, die dann folgen sollten. Und dort wurden eben die Privatbetreiber von Hotels, Pensionen, Restaurants, die Gastronomen, wurden als Schieber, als kriminelle Elemente und als verfaulende kleinbürgerlich-kapitalistische Schicht verunglimpft, um dann eben die Bevölkerung ja so ein bisschen auf die Seite zu ziehen, dass sie das mitträgt, was dann im Folgenden passieren sollte. Und das Ziel dieser Aktion war die Überführung der Betriebe in das Volkseigentum, was ja ja in der noch jungen DDR dann mit ziemlich allem gemacht wurde. Und man wollte mit schnellen Schauprozessen diese Privatbetreiber einschüchtern und die Enteignung beschleunigen, weil das Ganze mit diesen Privatbetreibern auch ein Dorn im Auge war für den FDGB. Das war dieser Bund in der DDR, der eben auch diese staatlich organisierten Ferien dort organisiert hat. Und die wollten eben Urlaub für alle staatlich gelenkt anbieten und nicht nur als bürgerliches Privileg. Und deswegen waren denen diese privat betriebenen Hotels und Pensionen ein Dorn im Auge. Aber das war nicht der einzige Hintergrund. Man hatte auch vor, auf Rügen eine militärische Schutzzone einzurichten, die als Militärhafen umgebaut werden sollte, der so groß werden sollte wie der Hamburger Hafen. Da war das Beispiel der Hafen mit Militärhafen in Murmansk, so sollte das werden, ist, glaube ich, nie auch nur angefangen worden, aber man brauchte für diesen Plan eben auch Unterkünfte unter anderem und deswegen war das so ein bisschen der zweite Aspekt, also nicht nur der vorgeschobene Sinn Urlaub für alle. Jetzt gibt es Unterlagen des Innenministeriums der DDR, die zu diesen privaten Hotels, Pensionsbetreibern und Restaurantchefs sagen, Zitat, wir zerschlagen die noch vorhandenen Brutstätten des Imperialismus an der Küste der DDR. Unser Kampf richtet sich gegen die bürgerlich-reaktionären Kreise, die unseren Fortschritt hemmen, die durch ihre Machenschaften versuchen, die gestürzten Kräfte zu restaurieren, somit also die Errungenschaften der Arbeiterklasse sabotieren.
Ich finde auch schön, wie du direkt in diesen... nicht nur in den Duktus, sondern auch so in den Dialekt verfällst.
Ja, ja, das muss ja so sein. Das ist in der DDR immer die offiziellen Verlautbarungen hatten ja immer so ein irgendwie auch so einen ganz merkwürdigen sächsischen
so einen Ton auch, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, wo das bei Erich Honecker, weil der war ja aus dem Saarland.
Ja, ja.
Der hatte aber auch so diesen, als wäre das so ein Staatsdialekt. Das war ja nicht so richtiges Sächsisch, das war ja irgendwie so ein eigenes Ding.
Ja, ja, so ein offizielles, formales Sächsisch. Ja,
aber wie auch immer, ich finde es trotzdem, also diese Beschreibung, ja, die Brutstätten des Imperialismus an der Küste der DDR, wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass da eine Familie eine Pension betreibt, ne, wo man sich um die Gäste kümmert und Mutter und Oma machen zusammen das Frühstück. Also ja, weiß nicht, wenn du das nächste Mal in der Dorfpension zwischen Kirche und Marktplatz irgendwo einquartiert wirst, sag beim Checkout nicht, schöne Pension, super Frühstück, sag, ich habe ihre Brutstätte des Imperialismus genossen und ihr bürgerlich-reaktionäres Frühstück hat vorzüglich die Errungenschaften der Arbeiterklasse sabotiert.
Ja, vor allem werde ich, wenn ich dann am Yachthafen von Rügen vorbeispaziere, denken, so, das ist also Murmansk.
Genau, auch das.
Ja,
und die haben das dann folgendermaßen gemacht, die sind mit hunderten Polizisten in die Hotels, Pensionen und Restaurants rein und haben dort halt nach irgendwas gesucht. Ne? Also Punkt war einfach nur, findet irgendwas, was ihr denen anhängen könnt, damit wir eine Rechtfertigung haben, um die quasi zu enteignen. Und die Gründe waren unterschiedlich. Also es konnten Kontakte nach Westdeutschland sein, eine DDR-kritische Gesinnung, eine faschistische Tätigkeit von 1945. Und, das finde ich besonders interessant, das Anlegen von Lebensmittelvorräten. Aha. Also man stelle sich dann das Gespräch vor im Gefängnis, ne, wenn dann so der neue Gefängnisinsasse dich begrüßt, so hey, und warum sitzt du? Raub und Mord. Und du? Ja, ich hatte zwei Packungen Kaffee aus dem Westen in meinem Restaurant. Ah ja, der Klassiker, du. Das ist wirklich, also Lebensmittel vor. Naja, absurdes Beispiel auch dazu. Es ging auch wohl um die Leiterin und Besitzerin eines Kinderheims, die zu 16 Monaten Zuchthaus verurteilt wurde, weil sie einen Zentner Zucker nicht angemeldet hatte.
Ach du Scheiße.
Den hat sie nehmen wollen für Marmelade, die sie für die Kinder kochen wird. Das war quasi Horten von Lebensmitteln.
Oh Mann.
Ihre Tochter wurde eingesperrt für 9 Monate, weil bei ihr wurden Quittungen aus West-Berlin für Stiefel und einen Mantel gefunden.
Aha.
Auszug aus dem Urteil, Zitat, es geht nicht an, dass sie ihr Geld im Gebiet unserer Republik verdient, um es nach West-Berlin zu bringen, wo es nur zur Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges Verwendung findet.
Alter Schwede.
Also das ist schon auch wirklich heftig. Und da ist dann wirklich teilweise unter völlig fadenscheinigen, ganz wenig belastenden Begründungen sind dann dort die Leute quasi auch abgeführt worden. Und es wurden Immobilien im Wert von 30 Millionen D-Mark enteignet, Bargeldvermögen, auch Autos, alles Mögliche, was sie hatten. Und eine Rehabilitierung fand natürlich erst nach 1990 statt. Dabei bekamen aber vor allem, das finde ich auch interessant, diejenigen ihre Vermögenswerte zurück, die in den Westen geflohen waren. Das waren insgesamt 219 Betroffene, die vor ihrer Inhaftierung quasi flüchten konnten, weil es ja 1953 auch noch keine Mauer gab. Und die haben dann nach der Wende eher dort ihre alten Immobilien zurückbekommen, als die Leute, die in der DDR geblieben sind, weil die, die in der DDR geblieben sind, die sind dann irgendwann freigekommen und wurden dann wieder eingebunden in die Leitung ihrer ehemals eigenen Häuser, waren aber aufgrund dieser staatlichen Preisvorgaben nicht in der Lage, wirklich sinnvoll was zu investieren. Dadurch waren die ganzen Gebäude dann in den 70ern irgendwie marode, wurden zu günstigen Preisen verkauft und dann war es eben nicht mehr möglich, auch weil manche Gebäude einfach umgewidmet und für einen anderen Zweck genutzt wurden, die dann zurückzugeben. Und einen Ersatz des materiellen Verlusts, den die Leute hatten, gab es dann nach der Wende nicht in allen Fällen oder in vielen Fällen nicht, sagen wir es mal so. Genau, deswegen muss man sagen, für viele, die dann eben dort im Osten geblieben sind, war die Existenz zerstört. Für die, die geflüchtet sind, natürlich auch, was den Osten anging. Die haben sich dann im Westen versucht, ein neues Leben aufzubauen. Also schon eine harte Geschichte, weil das auch sowas ist, wo man sich dann wirklich fragt bei solchen Geschichten, wie sehr sitzt man da als ausführende Person und glaubt wirklich daran, dass das jetzt die Pension zur goldenen Ente auf Rügen die Brutstätte des Imperialismus ist, weil das eine Mutter mit ihrer Tochter familiär gemeinsam betreibt. Oder sitzt man dort und denkt sich, ey, das ist doch völlig absurd, das glaubt uns doch kein Mensch. Also das finde ich immer sehr interessant und ich finde ein ziemlich absurdes Beispiel für, wie politische Verfolgung eben auch Leute treffen kann, die eigentlich vielleicht auch gar keine Gegner des Systems waren an sich.
Ne? Ja, absolut.
Also da ging es einfach nur darum, findet was, damit wir die schnell enteignen können.
Ja, die werden auch aus
schneller Schauprozess.
Die werden auch aus allen Wolken gefallen sein und sich gedacht haben, hä, Moment mal, also Dritter Weltkrieg, meine Mantel.
Diese Stiefel leisten dem Dritten Weltkrieg Vorschub.
Also das ist schon echt heftig, ey.
Du willst da natürlich auch nicht dran schuld sein. Das ist natürlich auch, das hältst du dir dein Leben lang vor, wenn du dann weißt, deine Stiefel haben da hier einen Dritten Weltkrieg ausgelöst. Das ist dann auch, da hast du ein paar Wochen dran zu knabbern.
Ja, absolut, ja. Das ist fies, ey. Meine Güte. Ja, auf jeden Fall, sehr kurios. Sehr, sehr kurios und auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie dann doch auch so die Verblendung und diese seltsame Dogmatismus in diesen Regimen dann dazu führen, dass so Auswüchse nachher sichtbar werden, bei denen man sich doch fragt, wie sind da alle Gehirnzellen der beteiligten Leute noch versammelt gewesen?
Völlig. Aber auch diese völlig ideologisch geprägten Sätze dazu, diese völlige Übertreibung.
Ja, klar. Ja, aus der auch irgendwie spricht, dass man dem Ganzen ja irgendwie Bedeutung und Überzeugungen einhauchen musste. Und so wird das halt so völlig überzeichnet. Ne? Aber naja, also.
Na, alles halt natürlich volle Kanne mit dieser Ideologie begründet.
Ja, genau.
Und nicht so, dass man. Also man hätte ja zum Beispiel auch von der Propaganda her sagen können, wir kommunizieren das so, dass die eben deswegen Recht gebrochen haben und deswegen Recht gebrochen haben, aber es war schon, und das spricht ja dafür, dass da eben die handelnden Personen alle volle Kanne davon überzeugt waren, dass es genau so ist, wie sie es jetzt sagen, dass es um die Ideologie ging und das ist schon so ein bisschen, da fragt man sich echt, dass da die Leute nicht, die dort sitzen und sowas entscheiden, sich nicht denken, na, ein bisschen merkwürdig ist das schon.
Ja, das stimmt schon. Apropos Russland. wir kommen zu meinem nächsten, zu meinem zweiten Fall der politischen Verfolgung. Es geht auch hier wieder um einen sehr prominenten Fall und zwar um Alexei Anatoljewitsch Nawalny. Die Leute, die Nachrichten verfolgen und sich da vielleicht auch ein bisschen für interessieren, was unter dem Putin-Regime so alles geschieht und geschehen ist bisher, werden natürlich Nawalny kennen. Der Mann wurde 1976 geboren und das kann man schon mal vorwegnehmen, er starb 2024 in einem Strafgefangenenlager in Russland. So, jetzt muss man an der Stelle auch noch wissen, er war tatsächlich, das ist vielleicht unter heutigen Gesichtspunkten nochmal zusätzlich spannend und interessant, er war ukrainisch-russischer Abstammung und er hat Rechtswissenschaften studiert und hat sich dann tatsächlich auch als Anwalt einen Namen gemacht, weil er vor allem vehement die Korruption bekämpfte in Russland. Und im Jahr 2015 veröffentlichte Nawalny auf YouTube eine investigative Filmdokumentation namens Chaika, das ist übersetzt Möwe. Und Möwe war gleichzeitig der Nachname des durch den Film angegriffenen Staatsanwalts. Und er hat dann wirklich innerhalb weniger Tage eine wirklich veritable Klickzahl generiert. Also es sind Millionen von Leuten, die diesen Film gesehen haben. Und Ja, es wird im Endeffekt, werden die Geschäftsinteressen dieser Familie des Generalstaatsanwalts, er hieß Juri Jakowlewitsch Tschaika, untersucht und im Februar 2016 versucht tatsächlich auch Nawalny Präsident Putin persönlich wegen Korruption vor Gericht zu bringen. Es ging um Zahlungen des Staates an den Petrochemiekonzern Sibur, an dem Putins Schwiegersohn tatsächlich mitbeteiligt war mit circa 17%. Und das Gericht hat, das war auch zu erwarten, diese Klage nicht angenommen. Und nach Nawalnys im September 2016 veröffentlichten Recherchen diesbezüglich, und in dem Zusammenhang vor allem wird auch Dmitri Medvedev, der Ministerpräsident, der damalige, ins Visier genommen. Und ihm wird vorgeworfen von Nawalny, er habe auf einem datschen Grundstück, für dessen Kauf und Sanierung ca. 400 Millionen Euro aus dem Erdgasgeschäft abgezweigt.
Ein Schnäppchen
für so eine kleine, genau. Und dann hat er da einen Ententeich anlegen lassen. Und deswegen, das ist eigentlich sehr, sehr, das ist wieder, wenn man in dem Zusammenhang diese Vokabel überhaupt sagen darf, aber es ist irgendwie wieder drollig, dass dann so eine Story dazu führt, dass die Quietsche-Ente zum Symbol für die Korruption in Russland geworden ist. Also das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Und 2017 hat dann Nawalny offen zu Protesten aufgerufen gegen diese vollkommen übergreifende Korruption in Russland. Und er begab sich dann immer wieder ins Kreuzfeuer, vor allem, weil er auch wieder mal Medvedev vorwarf. Und diesmal, also korrupt zu sein und sich zu bereichern und diesmal Mitglied in einigen dubiosen NGOs zu sein, die im Endeffekt ein großes Immobilienimperium darstellten, was der Medvedev über diese NGOs kontrollierte. Tatsächlich folgten diesen Aufrufen, er sagt, wir müssen offen protestieren, Leute, vereinigt euch und geht auf die Straße. Und tatsächlich folgen, obwohl da staatliche Repressalien natürlich zu erwarten sind, zehntausende Menschen in ganz Russland diesem Aufruf. Also man hat damals schon gemerkt, Nawalny ist schon eine wichtige Stimme in Russland. Und also eine oppositionelle Stimme, die halt, wie gesagt, auch doch durchaus eine gewisse Macht hat, eben Leute dann wirklich auf die Straße zu bringen. Und das muss man natürlich erstmal hinbekommen in einem System, in dem man doch weiß, dass man dafür auch aufs Maul bekommen kann. Und das ist tatsächlich genauso gemeint, wie es gesagt wird. Wie dem auch sei, Nawalny wurde immer mal wieder zu mehrtägigen Haftstrafen verurteilt, hat aber drauf geschissen und setzte seinen Kampf gegen diese korrupten Mächte weiter fort. Und er versuchte auch sein politisches Engagement immer weiter zu vertiefen und hat sich dann 2013 als Bürgermeister von Moskau aufstellen lassen und immerhin 27% der Stimmen bekommen. Also ist dann Zweiter geworden. Aber das ist schon so ein Achtungserfolg. Und seitdem galt er dann auch als tatsächlich unbestrittener Führer der Anti-Putin-Opposition. 2018 ging er all in und hat dann kandidiert für das Amt des Präsidenten. Er wollte tatsächlich Russland übernehmen und wer weiß, wie man sich im Moment die Weltlage dann vorstellt, wer weiß, was gewesen wäre, wenn er Erfolg gehabt hätte. Ich nehme stark an, es gäbe keinen ukrainisch-russischen Krieg. Das ist eine relativ klare Idee und vielleicht wäre auch das System ein anderes. Whatever. Es ist natürlich, er hat da keinen Erfolg gehabt. Es ging sogar so weit, dass ihm irgendwann diese Kandidatur verboten wurde. Und zwar, aufgrund von fadenscheinigen Argumenten. Eigentlich hat er tatsächlich formal alle Bedingungen erfüllt, um da als oppositioneller und auch unparteilicher Kandidat an den Start zu gehen. Aber man fand natürlich seitens der Regierung Möglichkeiten, ihn da in irgendeiner Weise rauszuklagen. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass auch die Gerichtshöfe da gut bestückt sind mit Personen aus dem, regierungsnahen Spektrum. Und er wiederum ist natürlich im Untergrund weiter aktiv. Er hat immer weiter Dokumentarfilme veröffentlicht, die auch die mächtigen Leute in Russland anklagen, die sich gegen die Korruption richten und alles, was vorher schon gesagt wurde, und er macht da seinen Kampf weiter. Er hat mittlerweile einige Büros und versucht eben auch selber Organisationen zu gründen, die sich eben diesem Kampf verschreiben und da Mitarbeitende zu rekrutieren, die sich auch dafür einsetzen, dass eben irgendwie dieses ganze System zu Fall gebracht wird. Allerdings werden dann auch offen Anschläge verübt auf diese Büros und auf Nawalny selbst. Er hat also einen, es war so ein Anschlag mit irgendeinem chemischen Zeug. Er hat da irgendwie fast ein Auge verloren, war komplett grün im Gesicht von diesem Zeug. Und wie gesagt, das ganz, ganz übler Angriff. Es gibt da sogar Bilder von, das sieht echt spooky aus. Er sieht da irgendwie aus wie so ein Alien und läuft da durch die Straßen. Er lässt sich davon tatsächlich nicht beeindrucken. Er versucht weiter, diese Partei, die Regierungspartei Einiges Russland, zu stören und mit taktischen Wahlaufrufen, nachdem klar wurde, er wird da jetzt nicht als Oppositioneller in die Präsidentenkandidatur irgendwie durchkriegen. Und da hat er versucht, dann mit so taktischen Wahlaufrufen die Leute zu überzeugen davon, eben nicht die Regierungspartei zu wählen. Das hat auch zur Folge, dass wohl an die 50%, vielleicht sogar leicht drüber, eben nicht Einiges Russland wählen, sondern eben irgendwelche Splitterparteien. Allerdings ist diese Zahl auch, diese verteilt sich auf so dermaßen viele Gruppen, dass das halt irgendwie nicht dazu führt, dass man die Regierung stürzen kann. Ja. Nawalnys Arbeit wird natürlich immer weiter systematisch behindert. Nawalnys Organisationen werden angegriffen, die werden versucht, als Terroristen einzustufen und so weiter und so weiter. Er ist mit unbeirrten Demos am Start gegen Putin und er gerät dadurch natürlich immer weiter ins Schussfeld. Bis er dann, es gab ja in Belarus, gab es ja noch wirklich so revolutionsartige Proteste in der Zeit. Das ist dann so rund um 2020 und er hat tatsächlich gesagt, so in Russland wird bald auch eine derartige Revolution passieren, wie sie da in Belarus möglicherweise brodelt. Und das hat dann doch dazu geführt, dass 2020 dieser Giftanschlag auf ihn verübt wird. Er ist mit einem Flugzeug unterwegs. Und das war auch breit in den Medien und auf einmal wird klar, der kollabiert und dann ist er, es wird gesagt, ja, das war irgendwie so ein, Kreislaufzusammenbruch, was auch immer. Die Ärzte in Russland dementieren natürlich, dass da eine Vergiftung vorliegen könnte. Ja. Man untersucht das alles und sagt, das ist irgendein Problem mit, Herz-Kreislauf. Er wird aber in die Charité nach Berlin überstellt, die nehmen ihn an und da findet man heraus, doch, der ist vergiftet worden. Und im Laufe der Ermittlungen zu dem ganzen Fall kommt auch raus, dass da tatsächlich FSB-Agenten mit an dieser ganzen Geschichte beteiligt waren. Also das heißt, das ist ein politischer Anschlag gewesen auf Nawalny. Mittlerweile ist das ziemlich klar. Und demzufolge ist natürlich logisch, dass ihm bevorsteht, dass sollte er sich weiter engagieren in diese Richtung, in der er das bisher getan hat, dann wird das notwendigerweise irgendwann dazu führen, dass man versucht, ihn nun weiter irgendwie auszuschalten. Ja. Und genau das passiert ja auch. Er wird wird er angeklagt, er selber schießt natürlich zurück, wird von Russland angeklagt wegen Verleumdung, Veruntreuung, Beleidigung und Extremismus. Und er wird tatsächlich zu 19 Jahren Arbeitslager deswegen verurteilt. Tritt diese Haftstrafe auch an, auch das ist ja wieder so eine Sache, man hat ja damals überlegt, warum zur Hölle wandert der Mann nicht aus, ne? Also das gäbe ja schon auch etliche Möglichkeiten, aber er sagt
auch
sich
das
so,
ist bemerkenswert, ja.
Genau, hat ja damals gesagt, auch wenn ich mich da recht dran erinnere, sagte so, Russland ist meine Heimat, so ich habe hier keinen Bock, die aufzugeben und ich bleib hier und kämpfe hier weiter. Und ja, das unter den Bedingungen, ey, alter Schwede, also Chapeau hochtausend. Er wurde jedenfalls in diesem 19 Jahren Arbeitslager, er wurde gefoltert, in dem Arbeitslager, die 19 Jahre hat er natürlich nicht verbüßt, aber er wurde gefoltert, ist ganz klar, er hat da mit Schlafentzug zu kämpfen. Irgendwann sagt er selber so, ich trete jetzt in einen Hungerstreik, der währt irgendwie 24 Tage lang, bis man ihm sagt, also wenn du das jetzt weiter treibst, dann hat das irgendwie wirklich ernste Konsequenzen gesundheitlich. Also das will er auch nicht und beendet diesen Hungerstreik auch und wird dann schließlich an einen unbekannten Ort verlegt. Was auch immer das zu Anfang heißt, man findet ihn nicht. Es werden auch international wirklich ganz, ganz viele Prominente, ganz viele auch Regierungen setzen sich dafür ein, zu sagen, Leute, jetzt holt diesen Mann irgendwie vor und behandelt ihn gut. Es werden Diplomaten abgezogen, also das passiert später, aber im Zuge dieses ganzen Prozesses um Nawalny, also das löst schon echt ein Beben aus irgendwie und es wird klar, also mit dieser Putin-Regierung, da hat man wirklich eine kriminelle Regierung am Werk. Und das Ende von der Geschichte ist bekannt. Am 16.02.24 stirbt Nawalny, bei dem mittlerweile klar ist, der ist in Sibirien irgendwo in einem Arbeitslager. Und er stirbt dann natürlich unter dubiosen und nie hundertprozentig geklärten Umständen. Aber die Folge ist, dass logischerweise einige Länder die Diplomaten abziehen, dass man ganz klar weiß, das ist ein politischer Mord, da gibt's nichts zu diskutieren. Ja. Und wirft natürlich auch ein entsprechendes Licht auf Putin und seine Regierung. Und wie wir jetzt mittlerweile wissen, hat auch da so das Vorgehen mit der entsprechend unmissverständlichen Härte und auch diesen komischen fadenscheinigen Gründen, das ist einfach eine Diktatur, so ganz klipp und klar. Und politische Gegner haben da keinerlei Platz und werden systematisch und mit brutalsten Mitteln zum Schweigen gebracht. In dem Fall muss man sagen, ich finde, der Mut eines solchen Menschen, vergleichbar mit Mandela, und auch so diese Bereitschaft zu sagen, ich gehe bis zum Äußersten und lasse mich selbst verletzen bis töten, um diese Freiheitsideen weiter zu verfolgen und mein geliebtes Heimatland zu befreien. Also wow, finde ich krass. Und
absolut, weil wie du es ja gesagt hast, er hätte ja auch sagen können, ich bleibe jetzt in Deutschland oder ich gehe in ein anderes Land, wo ich sicher bin, und hat das ja bewusst eben nicht gemacht. Also auch da sehr viel Aufopferung.
Ja, ohne
bis,
Ende.
Bis zum Äußersten. Aber weil du es ja erwähnt hast, die Brutalität, das ist ja, reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von brutalen Fällen, die man sich gar nicht ausmalen kann eigentlich.
Ja.
Da gab es diesen Fall Anfang der 2000er mit dem Litvinenko,
der
mit Polonium im Tee vergiftet wurde,
den
sie einfach radioaktiv hingerichtet haben, wenn man so will. Diese Novichok-Geschichte, der Tiergartenmörder in Berlin, der da den Georgier einfach vom Fahrrad runtergezerrt hat am helllichten Tag. Da gibt's schon wirklich eine ganze Reihe von Beispielen, wo man da wirklich sieht, wie offen brutal das dort auch gemacht wird. Natürlich wahrscheinlich auch, um da eben abzuschrecken und genau mit dem Ziel, dass das auch gesehen wird und dass die Gegner dort wissen, was passiert. Auch der Prigozhin, der ehemalige Chef von dieser Wagner-Söldnergruppe, der dann auf dem Weg woanders hin im Flugzeug verunglückt ist und solche Sachen.
Ja, das sind alles so Sachen, die dann auch irgendwie so auf so ganz shady Art und Weise versucht wird, unter den Tisch zu kehren, aber am Ende des Tages ist klar.
Ja, aber die wissen schon, warum die das so machen.
Ja, natürlich. Ja.
Also das ist schon hardcore und in diesem Zusammenhang sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Bin zwar eigentlich nicht so der extreme Buchleser, ne, aber das Buch habe ich wirklich tatsächlich für meine Verhältnisse mal verschlungen, muss ich sagen. Putins Netz heißt das, von Catherine Belton. Sehr, sehr, sehr fesselnd, interessant recherchiert, wo es eben genau um den Kreis geht, um Putin, der Russland dort beherrscht und umbaut und wie das alles gelaufen ist mit den Oligarchen. Also kann ich sehr empfehlen, ist wirklich extrem interessant.
Ja, das ist ja auch so eine Sache, die man schnell vergisst, wenn man über Russland redet heutzutage, dass man immer Putin sieht. Aber am Ende des Tages ist das ja wirklich eine seit Jahrzehnten gewachsene Oligarchie, bei der halt auch einfach Machtinteressen und natürlich auch wirtschaftliche Interessen auch eine riesengroße Rolle spielen.
Ja.
Und in der Sicherung der Macht, da stehen ja Leute an der Spitze eines Staates, die politische Entscheidungen treffen, natürlich nicht zum Wohl des Volkes, sondern zum eigenen. Und eben das ist wirklich interessant, sich diese Dinge immer mal wieder vor Augen zu führen und da ein bisschen tiefer einzusteigen.
Da ist natürlich auch viel verballert worden und viel fruchtbarer Boden in dieser Jelzin-Ära halt geschaffen worden, weil da das Land natürlich total klamm war. Ne? Und dann haben die halt ihren halben Staat an die Oligarchen verballert, die dann, oder diese Leute zu Oligarchen gemacht, weil die eben Banken und Geld hatten, ne? Und dann sind da Anteile getauscht worden gegen Kredite und dann sind die immer mächtiger geworden. Ne? Also das ist auch so ein und der Putin hat dann ja irgendwie sich angeschickt, das quasi aufzuräumen, in Anführungszeichen, was aber dann eher in diese Selektion zwischen wer ist mir gut gesinnt wer ist mir schlecht gesinnt gegipfelt hat, weil man weiß ja, dass es heute nach wie vor Oligarchen gibt. Und wer heute in Russland noch großer, mächtiger Oligarch ist, kann man sich ausmalen, wo der steht politisch.
Absolut,
wahrscheinlich.
Ja.
Genau. Sehr interessanter Fall. Ich bleibe in Russland und vor allem auch tragischer Fall. Ich bleibe in Russland und gehe auf einen tragischen und heftigen Fall ein, der sich aber deutlich früher ereignet hat, und zwar Anfang der 1950er Jahre, die sogenannte Ärzteverschwörung. Das ist ein Fall von Antisemitismus in der Sowjetunion, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und gleichzeitig quasi die letzte von sehr vielen grausamen Taten von Stalin. Das war Anfang der 1950er Jahre, da wurde ein Brief an den Kreml in Anführungszeichen aufgedeckt. Da stand drin, dass die Ärzte des Kremls einen von Stalins möglichen Nachfolgern durch eine gezielt falsche Behandlung umgebracht hätten. Und außerdem hätten sie geplant, noch den Iwan Konev, das war ein sehr ranghoher General, der damals auch im Zweiten Weltkrieg sehr unterwegs war, umzubringen, und auch andere Funktionäre der KPDSU. Und sie wären insgesamt eine Art Terrorgruppe, die dort quasi die Führung der Sowjetunion umbringen und vergiften will. Und Stalin ließ auf Grundlage dieses Briefs Dutzende Mediziner festnehmen und verhören. Und 1953 wurde dann ein, in Anführungszeichen, Ergebnis der Untersuchung in der Parteizeitung veröffentlicht. Und darin hieß es dann unter anderem, die Mediziner, die seien Mitglied einer zionistischen Spionageorganisation im Auftrag der USA. Und sie hätten auch eine ganze Reihe von Unterstützern auch in anderen Bereichen. Und die angelasteten vermeintlichen Morde oder die geplanten Morde, die sie angeblich vorgehabt hätten, wären von den Medizinern begangen und durch den sowjetischen Sicherheitsapparat gedeckt worden. Mhm. Also da gäbe es wohl auch Verbündete, was Stalin dann die Möglichkeit gab, den so ein bisschen umzubauen und eine weitere Säuberung, wie man es dort immer genannt hat, durchzuführen. Und Stalin soll laut Nikita Chruschtschow, der dann später die Sowjetunion führte, mal gesagt haben, wenn ein Bericht einen Wahrheitsgehalt von 10% habe, müssten wir den ganzen Bericht als Tatsache ansehen. Also so viel zum Verhältnis zur Wahrheit.
Das ist heftig.
In dem Fall, das weiß man inzwischen, hatte das Ganze gar kein Wahrheitsgehalt, sondern es war einfach erfunden, diese ganze Geschichte. Und jetzt kommen wir zu dem antisemitischen Charakter. 6 der 9 beschuldigten Mediziner stammten aus jüdischen Familien. Zahlreiche weitere Personen, die ebenfalls verhaftet wurden als Unterstützer der angeblichen Terrorgruppe, darunter war dann auch ein hoher Anteil von Juden. Und man geht davon aus, dass wohl ein Teil der Verhaftung von den Personen, die eben nicht Juden waren, einfach, dass das einfach nur quasi, dass sie halt mitverhaftet wurden, um diesen anti-jüdischen Charakter dieser Aktion ein bisschen zu verschleiern und zu sagen, das sind ja nicht alles Juden, die wir da festgenommen haben, das hat ja nichts damit zu tun, so in die Richtung. Und es ist schriftlich zu den Plänen, die ich jetzt gleich kurz anreiße, wenig belegt, aber es gab von mehreren Seiten Aussagen, und das wird auch von Historikern zu einem großen Teil so bewertet, dass wohl größer angelegte Deportationen von Juden dann auch dort geplant waren.
Ja, okay. Mhm.
Dann haben unter anderem Winston Churchill, Albert Einstein und weitere Prominente Briefe und Telegramme gesendet, in denen sie diese Vorfälle eben verurteilt haben und Aufklärung gefordert haben. Und kurz darauf, als diese Prozesse dann gegen diese Mediziner angestoßen wurden, starb Stalin an den Folgen eines Schlaganfalls. Und als er diesen ersten Schlaganfall dort hatte, hat sich keiner zu ihm reingetraut, weil man aufgrund dieser vorherigen Ereignisse wohl auch fürchtete, dass man als jemand dort beschuldigt wird, der dort einen Anschlag gemacht hätte oder geplant hätte. Und deswegen hat man Stalin erst am nächsten Tag gefunden. Also ironischerweise hätte der Tod Stalins vielleicht durch die Mediziner, die er davor loswerden wollte, verhindert werden können. Und direkt nach Stalins Tod wurden diese Mediziner relativ schnell aus dem Gefängnis entlassen, wenn sie denn die Verhöre überlebt haben. 2 haben es wohl nicht überlebt, weil sie schon während der Verhöre gestorben waren. Und dann hat die Staatsführung auch relativ schnell eingeräumt, dass das alles eine erfundene Geschichte war, die, ja, und der vermeintliche Erfinder dieser Verschwörungstheorie aus dem Umfeld von Stalin, der wurde dann auch hingerichtet danach. Okay. Also es ist relativ schnell dann passiert, nach dem Tod von Stalin, dass dann gesagt wurde, war alles Quatsch und war quasi eine Verschwörungstheorie mit für zwei Mediziner üblem Ende, die dann nicht rehabilitiert werden konnten. Der Rest wurde dann wohl rehabilitiert, wobei man da jetzt auch mal offen lassen kann, was das in der Sowjetunion am Ende heißt und wie fair und gerecht das dann am Ende zugegangen ist. Aber auch da, ein krasses Beispiel, wenn man denn davon ausgeht, dass diese Pläne, die zwar nur mündlich umrissen waren, aber dass die dann vielleicht auch passiert wären, dann hätte es dort die nächsten großen Aktionen dort gegeben, der Säuberung und in dem Fall auch antisemitische Deportationen und solche Geschichten. Also auch grausig, wenn man sich das vorstellt. Und es ist zwar nur mündlich behauptet, aber um bei Stalins Worten zu bleiben, wenn dieser Bericht zu 10% einen Wahrheitsgehalt von 10% hat, müssen wir ihn als Tatsache ansehen. Ja, nee, also wie gesagt, die Historiker sind sich da weitestgehend einig, dass da wohl noch mehr passiert wäre und dass das quasi, weil es ja erfunden war, eben die Grundlage war, um da gegen bestimmte Personenkreise noch härter durchzugreifen. Und das ist auch eine weitere gruselige Episode aus in vielen Reihen, die ja dort auch von Stalin begangen wurden.
Aber es ist, wundert mich gerade total, dass wir uns heute wirklich im Endeffekt unbewusst die Bälle perfekt zuspielen. Sehr, sehr gutes Beispiel auch für und auch sehr interessant, so aus dem Umfeld zu Stalin dann auch mal diese Facette der doch auch antisemitischen Geschichte und auch der Planung von so antisemitischen Schlägen mal mit in den Vordergrund zu rücken. Aber das passt tatsächlich perfekt zu meiner nächsten Geschichte. Es geht dabei nicht um das Regime Stalin, aber es geht vor allem um genau exakt diese Zeit. Es geht um den nach dem Zweiten Weltkrieg, die Zeit rund um 1940er und 50er Jahre, Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre. Es geht um Antisemitismus. Und es geht um Philipp Auerbach. Philipp Auerbach ist im Gegensatz zu meinen anderen Beispielen bisher ein höchstwahrscheinlich sehr unbekannter Mensch, der jedoch ein gutes Beispiel ist für die fehlgeschlagene Entnazifizierung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Auerbach war 1906 geborener Jude und Überlebender des Holocaust und der hatte von 1946 bis 1951 das Amt des Staatskommissars für rassistisch, religiös und politische Verfolgte in München inne. Also hat sich selber als Jude dafür eingesetzt, dass da eine, ja, wie auch immer geartete Entschädigung auch stattfinden kann für die geschädigten jüdischen Menschen durch den Nationalsozialismus. Und ein bisschen zu seinem Hintergrund: vor der NS-Zeit arbeitete er für die Firma seines Vaters. Also er hat eine Ausbildung gemacht als Chemikant, ist irgendwie so und halt um den kaufmännischen Teil auch mit zu abzudecken, ist er da in die Firma seines Vaters rein, hat dann irgendwann auch ist Prokurist geworden, also im Endeffekt beinahe Geschäftsführer, gleichgestellt mit seinem Vater. Allerdings hat die Weltwirtschaftskrise 1929 das Unternehmen eigentlich zerstört und sowohl das Vermögen seines Vaters, das Vermögen der Firma, als auch sein eigenes waren damit so in den Anfang der 1930er Jahre passé. Also ist im Endeffekt ein harter Schnitt in der Vita des Philipp Auerbach. Und dann, wie wir wissen, ab 1933 beginnt das nationalsozialistische Regime. Und er war ab 1933 sofort Repressalien ausgesetzt. Er hat sich auch tatsächlich offen gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen, hat sich eingesetzt für die demokratische Gesellschaft. Ja, wir erinnern uns, die Weimarer Republik, so im Endeffekt die erste Demokratie in Deutschland, ist im Endeffekt leider unter schlechten Vorzeichen auch und dem Schatten der Weltwirtschaftskrise gescheitert. Er hält natürlich an dieser Idee fest, an der richtigen Idee und versucht eben auch diese antisemitischen, ja auch direkt antisemitischen Dinge, die da passieren, ja, zu bekämpfen und geht da für irgendwie ins Feld. Wird aber, wie gesagt, vom NS-Regime sofort bestraft und tatsächlich auch 1938 ist sein Vater im KZ und wird im KZ ermordet. Und er selbst wurde 1940 nach Frankreich in ein Lager abgeschoben. Also er kommt auch gerät in Gefangenschaft, wird ins KZ gesteckt und wird dann irgendwie nach der Einnahme Frankreichs wird er irgendwie nach Frankreich abgeschoben. Und da ist er in einem Lager, wo er sofort irgendwie seine seinen Hintergrund als sehr, sehr guter Chemikant sofort gewinnbringend einsetzen kann und er improvisiert ein Mittel gegen die Ruhr, die grassiert in diesem Lager. Und hat das dann hergestellt und den Leuten da wirklich geholfen. Und fortan hat er dann aus Küchenabfällen Seife hergestellt. Also die Nazis haben ihn dann irgendwie da eingesetzt, haben da seine Qualitäten genutzt und er sollte da in dem Bereich dann irgendwie arbeiten. Und sein Organisationstalent hat ihn also irgendwie über Wasser gehalten, bis er dann 1942 an die Gestapo ausgeliefert wird. Und dort ist klar, als Systemfeind und irgendwie auch als Jude verbindet er da irgendwie absolut ungewünschte Eigenschaften und er wird zum Tode verurteilt. Die Strafe wird aber wieder aufgehoben und 1944, also das ist auch so eine total interessante Geschichte, also er hat, glaube ich, irgendwie fast jedes Konzentrationslager gesehen, was es auf deutschem oder französischem Boden gibt. Also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber also er war halt in Frankreich in einem Lager oder in zwei Lagern, wenn ich mich recht erinnere, war vorher in Deutschland schon, da weiß ich aber nicht in welchem. Und dann ist er nochmal, also wird 1944 nach Auschwitz deportiert, ist dann nochmal ins KZ Rosen und danach kommt er nochmal nach Buchenwald. Also das ist wirklich, also hat ein Martyrium dahinter sich, das seinesgleichen sucht. Und nach der Befreiung des KZs ging Auerbach dann nach Düsseldorf, ist dann sozusagen geflohen. Die Amerikaner haben ja das KZ sozusagen aufgelöst und dann versucht er neu anzufangen in Düsseldorf, tritt in die SPD ein und verschreibt sich vor allem der Dingfestmachung von NS-Verbrechern.
Ja.
Und um das zu tun, wird er eben auch aktiv so im Bereich der, Gründung jüdischer Verbände und versucht eben auch da seine Leute irgendwie zusammenzubringen. In der Folge soll er tatsächlich, wird er also zum Direktorium, Mitglied des ersten Direktoriums des Zentralrats der Juden. Also das heißt, er ist wirklich sehr aktiv politisch wird auch wieder mal unter fadenscheinigen Gründen von dem damaligen Amt, also diesem Amt, der heißt da für die Wiedergutmachung auch zuständig, soll da irgendwie wieder dafür sorgen, dass Leute aufgeschrieben werden, die irgendwie unter den NS-Verbrechern litten und eben da irgendwie die NS-Verbrecher auch dingfest gemacht werden sollten. Und da ist er dann, wie gesagt, wird er irgendwie unter fadenscheinigen Gründen von diesem Amt suspendiert. Und fortan verschreibt er sich eben dann dem Aufbau des Zentralrats der Juden und wie gesagt, wird dann auch Mitglied des ersten Direktoriums und ist dann in München. Und in München war er dann wiederum für Wiedergutmachung von NS-Opfern zuständig. Er wurde von seinen Mitarbeitenden und Vorgesetzten als aggressiv hilfsbereit bezeichnet, was für mich ein sehr komisches Paradoxon ist. Aber er war vor allem total beliebt dann unter Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, außer bei den Vorgesetzten, weil er den Leuten halt auch natürlich penetrant auf den Sack geht und das halt auch vollkommen zu Recht, um eben dann auch Resultate der Arbeit zu sehen und eben natürlich die entsprechend Schuldigen auch wirklich zu bestrafen, beziehungsweise die Geschädigten dann zu entschädigen. Und setzt sich, wie gesagt, sehr stark für die Organisation des Jüdischen Rates ein und vertritt auch jüdische Interessen in Bezug auf Kunst, Kultur und natürlich eben die Entschädigung für die Gräuel des Nationalsozialismus. Und damit tritt er dann Kräften auf die Füße, die genau an diesen Dingen überhaupt nicht interessiert waren. Und er wird schon wieder suspendiert und angeklagt. Und man fragt sich, wieso angeklagt? Und die haben da tatsächlich Gründe gefunden. Es ist so, dass man mittlerweile weiß, der Staatsanwalt und der Richter, die ihn damals anklagen, wegen Dingen, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, hatten NS-Vergangenheit und klagten wegen, gab es noch einen psychischen Gutachter, der hat bei der SA ist er gewesen, dann gibt's, oder der war, glaube ich, bei der Nee, der war auch Mitglied in der NSDAP. Dann gibt's noch einen Beisitzer, genau, der war bei der SA. Also das ist irgendwie alles Nazi-Volk so, was da halt in dem entsprechenden Gericht sitzt. Wie gesagt, Staatsanwalt und Richter, auch Mitglieder der NSDAP, auf jeden Fall NS-Vergangenheit. Und die klagen ihn dann an wegen dreimaliger Amtsunterschlagung, wegen zweimaliger Erpressung, fünfmaliger Untreue, viermaligen Betrugs, zweimaliger wissentlich falscher Versicherung an Eidesstatt und so weiter. Er soll irgendwie einen akademischen Grad geführt haben, unbefugterweise, und dann irgendwie noch das Währungsgesetz verletzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und so Zentralpunkt der Anklage bildet der Fall Wildflecken, so wird er genannt, in dem er angeblich für 111 zur Auswanderung entschlossenen jüdischen Menschen dann, die jedoch gar nicht existierten, 250.000 Mark von der Stuttgarter Entschädigungsbehörde erhalten, versucht zu erhalten. So, ob das jetzt alles stimmt, ist, sagen wir mal gelinde gesagt, in Zweifel zu ziehen. Fakt ist aber, dass natürlich diese Beschuldigung sehr, sehr hart auf ihm lastet. Und jetzt ist es so, dass Auerbach sich auch gar nicht öffentlich erklären darf. Also er darf sich gar nicht der Öffentlichkeit zeigen. Das wird ihm verboten und untersagt. Es werden teilweise Zeugen auch mundtot gemacht, die da für ihn einstehen könnten. Gott sei Dank finden sich aber viele, die dann doch aussagen und ihn auch entlasten, also zumindest weitgehend. Dennoch, obwohl da eine offenbar nicht sonderlich große Schuld festzustellen ist, wird er tatsächlich angeklagt und er wird auch verurteilt. 1952 wird er wegen Erpressungsversuchs, Bestechung in drei Fällen, Untreue, versuchter falscher Versicherung an Eidesstatt und Amtsunterschlagung und unbefugter Führung eines akademischen Grades für schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von 2,5 Jahren und einer Geldstrafe von 2.700 Mark verurteilt. So, Auerbach bekannte sich allein zum unrechtmäßigen Führen eines akademischen Grades, was auch immer das heißt, ne? Also da war, hat behauptet, er wäre Doktor, keine Ahnung. Und vor allem ist die Frage, in welchem Zusammenhang, auch das ist ja nicht geklärt, er konnte sich ja auch da tatsächlich gar nicht zu äußern. Und in der Nacht der Urteilsverkündung nahm sich Philipp Auerbach mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. Und in einem Abschiedsbrief schrieb er: Ich habe mich niemals persönlich bereichert und kann dieses entehrende Urteil einfach nicht ertragen. Ich habe bis zuletzt gekämpft, es war umsonst. So, bezeichnenderweise wurde Auerbach nach einem Untersuchungsausschuss des Landes Bayern 1954 rehabilitiert. Und dennoch, auch sein erzwungener Rücktritt und am Ende die Repressalien, die er zu erleiden hatte, verhinderten eine Entschädigung vieler NS-Opfer. Ja. Also man hat da systematisch Leute, natürlich noch zusätzlich wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer, der Tatsache, dass sie Juden waren, eben aus solchen Ämtern rausgeholt. Und dieser Fall ist für mich ein ganz, ganz dramatisches und tragisches Beispiel dafür, wie wirklich auch noch zu Beginn, zur Mitte, auch zum Ende der 50er Jahre hin, auch weit in die 60er Jahre hinein, Leute da in führenden Positionen waren, die eine NS-Vergangenheit hatten. Und zwar jetzt nicht unbedingt als im Prinzip unschuldige Mitläufer oder sowas, sondern eben wirklich in Positionen. Und
auch in entscheidenden, ne?
Absolut. Also,
wenn man diese Rivalität, die es dann zeitweise zwischen BND und Verfassungsschutz gab, weil dann eben dort die entsprechenden Führungsebenen unterschiedlich ausgerichtet waren, was den Blick auf die Vergangenheit anging und auf die Notwendigkeit der Verfolgung davon, ne? Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wie rum das war, aber der BND war ja von dem Gehlen, von dem Reinhard Gehlen, der ja in der NS-Zeit eine hohe eine hohe Funktion innehatte bei dieser Feindaufklärung, in Anführungszeichen. Der hat ja diese Abteilung Fremde Heere Ost geleitet, ja, zur NS-Zeit, wo es quasi darum ging, ja, war quasi der Auslandsgeheimdienst Mensch und der hat ja dann den BND mit dem Know-how quasi mit aufgebaut, ja, und ja, da muss man jetzt nicht weit denken, um dann zu wissen, wo der wahrscheinlich stand.
Ja, und auch heute noch, ne? Also was da für Dinge auch rauskamen in jüngerer Vergangenheit, der Verfassungsschutz einfach teilweise noch durseucht von Nazis. So, und
ja, also das ist, wie gesagt, das war, in dem Fall war, glaube ich, der Verfassungsschutz dann in den 50er, als der aufgebaut wurde, waren da einige recht engagiert bei der Sache, dort eben hochrangige Nazi-Verbrecher auch ausfindig zu machen. Und das wurde gleichsam vom BND verhindert, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Aber da gibt es eine schöne Serie dazu, die heißt, glaube ich, Bonn einfach nur,
ja,
wo das thematisiert wird, wie da eben auch ja versucht wurde, sich gegenseitig zu sabotieren,
ja, oder und
sich
aber,
da Steine in den Weg zu legen.
Aber wenn man jetzt überlegt, was da teilweise mit ja, auch, ja, ich weiß nicht, also Fälle, Uri Jalloh ist so ein Fall oder so, ne?
Ja.
Wenn man sich das anschaut, wenn man dann auch im Zuge dieser ganzen Ermittlungen guckt.
Also, das ist ja schon wieder völlig neue Generation. Also,
ich rede ja von heute. Genau, ich rede ja von heute, wo man halt merkt, so, das hat ja eine gewisse Historie einfach, ne? Und
ja,
dass da diese ja eigentlich, also du musst ja in diesen Gremien oder in diesen Institutionen musst du ja absolut redlich arbeitende Leute sitzen haben, damit das System so funktioniert, wie es eigentlich geplant ist.
Ja.
Und dass das von vornherein da gab es ja Kräfte, die offenbar ein Interesse daran hatten, dass eben Leute, alte Eliten wieder an den Start gebracht werden. Natürlich haben diese alten Eliten selber das Interesse, aber dass man da auch so mal fünfe gerade sein lässt, ganz lapidar gesagt, das zieht sich ja dann auch weiter in den nächsten Jahrzehnte rein. So. Ja,
total.
Und das ist halt krass. Und ich finde ja auch dieser Fall hat mich auch irgendwie so berührt, weil ich gedacht habe, ey, da hat jemand wirklich, ey, ich weiß gar nicht, wie viele Konzentrationslager der überlebt hat. Und ich meine, das ist ja wirklich kein Zuckerschlecken, so, ne? Also,
das ist wirklich
ist einfach heavy.
Heftiger Fall.
Heavy, heavy, heavy. Und dann ist der am Ende, wird der verurteilt. Und ich kann ja so gut verstehen, dass du dann sagst so, ich kann nicht mehr so. Ich bin einfach am Arsch.
Weißt du, ob diejenigen, als er rehabilitiert wurde, ob dann diejenigen zur Rechenschaft gezogen wurden, die da quasi, ihn abgesägt haben am Ende?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass das alles in Bayern stattgefunden hat. Also der hat dann eben vom Land Bayern hat er diese Rehabilitation bekommen. Ich schätze mal natürlich, weil der auch vom bayerischen Gericht angeklagt war. Das ist ja, aber da, also
was aber dann natürlich auch herzlich wenig nützt.
Das nützt natürlich gar nichts. Aber also ja, es ist dann so ein symbolischer Akt.
Immerhin.
Ja, immerhin, vielleicht für die Familie noch oder so, ja, aber also er hat ja auch noch tatsächlich noch eine Frau und eine Tochter gehabt. Die sind zwischenzeitlich Gott sei Dank irgendwie in die USA gekommen, sind da irgendwie geflohen, aber ich weiß auch gar nicht, die werden sich ja höchstwahrscheinlich wieder zusammengekommen sein nach dem Nationalsozialismus, aber ich weiß jetzt nicht, was mit denen passiert ist, aber immerhin, gut. Aber kannst ja nichts verkaufen und das ist halt natürlich, ey, da ist ein Menschenleben draufgegangen, wegen was nochmal? Also ja, wegen irgendwelche Anschuldigungen, bei denen du auch sagen kannst, ja, also dann prüf das doch mal ordentlich und im Zweifel für den Angeklagten. Ja, und wenn da jemand in irgendwelchen Prozessen, wo halt klar war, da wird dir als Jude auch nicht geglaubt. Also der hat hier ja da auch eine Funktion inne, die herzlich undankbar war, wenn er da irgendwie für die Entschädigung von NS-Opfern sorgen muss. Und man sieht ja, wie schwierig das an entsprechenden Stellen gewesen sein muss, weil da eben alte Nazis saßen. Und dann wird der vielleicht da irgendeine Amtsanmaßung oder eine, was weiß ich, die Anmaßung eines Titels gemacht haben, um vielleicht ein bisschen mehr Gehör zu bekommen. Was weiß ich was? Man kennt ja die Umstände nicht. Also wie gesagt, er hätte sich da einfach, wenn er sich dazu geäußert hätte, wäre das Ganze in einem ganz anderen Licht erschienen. Und dass dann am Ende so jemand sagt, so, ey, ich bin jetzt ernsthaft wirklich noch verurteilt worden, zu Haft und zu Geldstrafe, ey, das kann man doch nicht aushalten, ey.
Das ist schon hardcore. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, wie viele natürlich, wie viele auch höherrangige Personen dann auch nach dem Krieg relativ schnell wieder auf freiem Fuß waren.
Ja, also, auch nach den Nürnberger Prozessen.
So. Ich sag mal, zum Beispiel, krasses Beispiel ist Sepp Dietrich.
Ja,
das
genau.
War ein ganz, ganz ranghoher SS-Typ, der dann einfach, glaube ich, ich weiß nicht wie lange, aber nicht sehr lange im Gefängnis war und dann auf ich glaube, auf seinem Jagdanwesen irgendwann gestorben ist. Ja, ja. Wo du dir denkst, wie kann das sein, dass so jemand jemals danach wieder aus dem Knast rauskommt.
Absolut, ne?
Und,
absolut.
Da gibt's ja ganz viele Fälle davon. Und wenn man das dann halt eben sieht, dass dann so jemand, der da davor unter dem System gelitten hat und dann Aufklärung und Wiedergutmachung betreibt, oder was heißt Wiedergutmachung? Er ist ja selber geschädigter gewesen, ja. Aber mit dem Staat gemeinsam, mit dem neuen System dafür sorgen will, dass dieses Unrecht aufgearbeitet wird, dass der dann da auch wieder so quasi Beine gestellt kriegt, ist schon hart.
Ja, voll.
Aber ja, schwere Kost heute, deine Stories und zum Teil auch meine, deswegen würde ich jetzt aber mit einer schließen wollen hier, die nicht ganz so heftig ist.
Sehr gerne.
Die ist, weil wir uns jetzt dann auch mal wegbewegen von den Diktaturen oder von den ehemaligen Diktaturen zumindest, in eine Demokratie. Und da gibt's auch politische Verfolgung, wenngleich man sagen muss, dass diese Fälle natürlich oft, und das ist ja das Schöne an der Demokratie, nicht annähernd so hart und so krass sind wie in Diktaturen. Ne? Und deswegen, ja, kommen wir jetzt zu einer Geschichte, die im Vergleich zu den ganzen anderen wesentlich harmloser ist, aber trotzdem auch eine gewisse Absurdität oder eine gewisse überzogene Härte zum Teil in sich hat. Und zwar die Geschichte von den Hollywood Ten, beziehungsweise eher von der sogenannten McCarthy-Ära.
Ja.
Die ist benannt nach dem US-Senator, nach dem ehemaligen US-Senator Joseph McCarthy, der war Republikaner. Antikommunist und zum Teil halt eben auch Verschwörungstheoretiker, war nicht tatsächlich der einzige Ausgangspunkt oder der Initiator dieser Zeit. Die Zeit wurde einfach nach ihm benannt, weil er sich in dieser Zeit besonders hervorgetan hat, in diesen Strömungen. Und das war auch bekannt, diese Epoche, als die zweite große rote Panik, wo eben Antikommunismus und Verschwörungstheorien umgingen, teils dann eben auch paranoide Panik und die Angst vor Unterwanderung des Regierungsapparates und der gesamten US-amerikanischen Gesellschaft, weil die Nerven nämlich eben im angehenden Kalten Krieg ziemlich blank lagen. Genau, also es ist zum Teil irgendwo nachvollziehbar, zum Teil ging es aber auch in sehr paranoide Richtungen. Das hat dann dazu geführt, dass unter anderem Gesinnungsprüfungen von 3 Millionen Angestellten des Staates eben gemacht wurden, um zu sehen, wie loyal sind die. Und später wurde das dann ausgeweitet auf das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Muss man wieder dazu sagen, gab ja dort irgendwo auch einen Anlass dafür, ne, im Kalten Krieg. Dann gab es aber das Komitee für, es nannte sich so, das Komitee für anti-amerikanische Umtriebe des Repräsentantenhauses. Und das sollte zunächst erstmal die Unterwanderung des Staates durch Nationalsozialisten aus Deutschland und später dann eben durch die Kommunisten verhindern. Da hat auch ein gewisser Walt Disney mitgeholfen, als es dann um die künstlerischen Bereiche ging. Der war selber Antikommunist und es war auch der ehemalige Schauspieler und spätere Präsident Ronald Reagan, heute auch schon erwähnt, mit dabei, der dort als freundlicher Zeuge vor dem Ausschuss ausgesagt hat mit Blick auf Hollywood-Persönlichkeiten. Und die Hollywood Ten waren 10 Filmschaffende, die ihre Aussage zur Frage, ob sie Parteimitglied der Kommunistischen Partei seien, mit dem Verweis auf ihre Meinungsfreiheit quasi verweigert haben und die wurden dann dafür eingesperrt, dass sie diese Aussage verweigert haben. Insgesamt wurden 79 Schauspieler von einer schwarzen Liste mit 100 Verdächtigen vorgeladen, die eben entweder beschuldigt wurden, in der Kommunistischen Partei Mitglied zu sein, kommunistische Triebe oder Bewegungen zu unterstützen oder eben auch einfach kommunistisches Gedankengut angeblich in ihre Filme einfließen zu lassen.
Okay.
Und das hat gewisse Kreise gezogen, denn ebenfalls beschuldigt wurde auch Charlie Chaplin, der die USA kurzzeitig 1952 wegen einer Filmpremiere verlassen hatte und dann eben Mitteilung bekam, dass er nicht mehr einreisen darf, zumindest dass seine Wiedereinreisegenehmigung zurückgezogen wurde und er schon einreisen könnte, aber dann den ganz normalen Einreiseweg zu gehen hätte über diese Ankunftsstation da, Ellis Island in New York, also quasi wie jeder andere auch erstmal gucken, ob du da rein darfst, musst du erstmal deine Prüfung machen, obwohl er davor ja schon dort war und auch schon als Weltstar, ne? Aber dem wurde das eben auch vorgeworfen und das hat dazu geführt, dass er dann entschlossen hat, sich in der Schweiz niederzulassen und in Europa zu bleiben. Ebenfalls fand ich sehr interessant. Leute, die dort vorgeladen wurden, waren auch Bertolt Brecht und Thomas Mann.
Aha.
Die waren wegen der Situation in Deutschland in die USA emigriert, also quasi im Exil. Und Mann wurde dort sogar als einer der, Zitat, weltweit bedeutendsten Apologeten von Stalin und Co. bezeichnet. Also ganz schön hart. Und Bertolt Brecht hat mit dem Verweis darauf, dass er ja Gast in dem Land sei, dann auch ausgesagt zu dieser Frage, ob er Mitglied der Kommunistischen Partei wäre, hat das verneint, hat dann aber irgendwann sich entschlossen, die USA dann auch zu verlassen nach diesen Vorfällen. Also die sind da schon ganz schön hart auch an Leute rangegangen, wo man sagen muss, naja, ne, also das war schon, hat schon Kreise gezogen. Und McCarthy ist dafür eben eine Symbolfigur. Den hat man 1953 als Vorsitzenden des Government Operations Committee eingesetzt. Das war eigentlich ein eher unwichtiger Ausschuss, weil der damals schon als recht ruppiger Politiker bekannt war. Und da haben die Republikaner sich gesagt, gib dem das. Das ist ein begehrter Ausschussvorsitz in einem aber eher unwichtigen Ausschuss. Da kann er nicht so viel Schaden anrichten. Mhm. Hat er dann aber doch, denn er hat dann quasi dafür gesorgt, dass dieser Ausschuss eigentlich so eine Art Konkurrenz zu dem Komitee für antiamerikanische Umtriebe geworden ist, und zwar so sehr, dass diese Ausschüsse dann ständig verwechselt wurden. So. Also er hat einfach genau die Arbeit gemacht, die auch gemacht haben, weil er eben diese ja teilweise verschwörungstheoretischen Züge dann auch hatte und gesagt hat, der Regierungsapparat ist unterwandert und das müssen wir aufklären und so. Und hat das wirklich sehr emsig gemacht. Hat in seiner Amtszeit bis 1955, also in den knapp 2 Jahren, 653 Zeugen dort vorgeladen und wohl auch systematisch Bürgerrechte dabei missachtet. Das lief ab wie in Gerichtsverhandlungen, nur dass es kein Urteil gab. Am Ende der Ruf von den Zeugen oder von den Befragten beschädigt oder gar ruiniert war. Und die Beschuldigten aber auch keine Möglichkeit hatten, dagegen wirklich Rechtsmittel einzulegen, weil es ja kein ordentlicher Gerichtsprozess war.
Krass.
Und da sieht man eben, dass man da eben auch mit Blick auf diese ist sicherlich nicht unberechtigte Angst im Kalten Krieg, dass da eben Spione oder Kommunisten dort bestimmte Stellen unterwandern, was ja naheliegend ist, der Verdacht, dann aber eben ja eine Härte dort wohl hat walten lassen, die auch viele Leute beschädigt und in Verdacht gezogen hat, die da eigentlich vielleicht gar keine Gefahr waren. Mhm. Und McCarthy selbst wurde es dann zum Verhängnis, dass er da immer engagierter wurde in diese Richtung. Er hat dann irgendwann begonnen und gesagt, er will jetzt mal ein Militär aufräumen. Und dann hat er vor seinem Ausschuss einen Militärangehörigen gedemütigt und eben auch gewisse Verschwörungstheorien über die Militärführung erschaffen, was ihm dann auch den Ärger des Militärs einbrachte und in der Folge dann auch erstmals eine schlechte Presse. Bis dahin hatte er in der Gesellschaft eigentlich einen recht guten Ruf, weil das natürlich in den USA auch auf Zustimmung gestoßen ist, dass da jemand derart hart vorgeht gegen die kommunistischen Bestrebungen. Und da begann das dann so ein bisschen zu bröckeln dadurch. Und man muss sagen, er hat schon einen gewissen Wahn entwickelt. Wenn auch, muss man nochmal sagen, in den 40er und 50er Jahren der Kalte Krieg losging und da ja schon eine gewisse Vorsicht geboten war und später auch rauskam, dass es doch auch eine gewisse Unterwanderung amerikanischer Behörden gab. Also dieser Verdacht war nicht unbegründet. Es ist nur bei McCarthy halt ein bisschen ausgeartet, muss man sagen, weil irgendwann hat er sogar seine Regierung, seine eigene republikanische Parteikollegen, die Regierung Eisenhower, hat er dann verdächtigt, dass sie Spione des Feindes schützen würde, und hat Eisenhower selbst wohl auch als verkappten Kommunisten bezeichnet, der ja trotzdem eher sehr konservativ war, also glaube ich nicht viel von einem Kommunisten hatte. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass der Senat dann auch dafür gesorgt hat, dass er diesen Posten irgendwann abgeben musste. Mhm. Und er starb 1957 wohl auch an den Folgen eines sehr starken Alkoholismus. Also der war ein ziemlich ruppiger, harter, sehr konservativer Politiker, der wohl auch ein Alkoholproblem hatte. Was nicht ganz dazu passt, ist, dass er sehr gute Kontakte zur Familie Kennedy hatte. Das wird so ein bisschen als merkwürdige Randnotiz erfasst. Und man muss dazu sagen, also die Bewertung seiner Person an sich und der Ära im Großen und Ganzen, dieser großen roten Panik, ist bis heute noch Gegenstand von Diskussionen. Und man ist sich auch nicht so richtig einig, wie man das jetzt bewerten soll, wie viel davon jetzt berechtigt war und wie viel davon übers Ziel hinausgeschossen war.
Ja, ja.
Man muss dazu sagen, es ist halt eben, es ist halt eine Demokratie, und in dem Fall kann man auch ganz klar sehen, das ist eine Qualität der politischen Verfolgung, wenn man es denn überhaupt so nennen kann, die nicht im annäherndsten ranreicht an das, was in Diktaturen gemacht wird, muss man ganz klar sagen. Aber eben durch das übers Ziel hinausgeschossen und wenn dann Leute dort in Verdacht gezogen oder beschädigt werden, die eigentlich dafür gar nichts können, hat das ja schon was Undemokratisches.
Ja, leider. Und ich meine, McCarthy ist ja schon auch bekannt. Diese McCarthy-Ära, die er da geprägt hat, das wird auch schon in Verbindung gebracht mit einer gewissen Kommunisten-Hatz, die dann so stattgefunden hat. Wie auch immer dann die Repressalien am Ende aussahen, aber dass der ein bisschen paranoid war oder ein bisschen dolle und dann eben auch politische, sagen wir mal, politische Gegner in dem seine Kommunisten versucht hat aufzuspüren und die dann aus dem System rauszukriegen, das war schon auch, ist schon bekannt. Also von daher, nö, das ist schon eine veritable Geschichte.
Ja, wie gesagt, es steht halt jetzt nicht auf einer, Stufe mit den anderen Sachen, die wir jetzt so besprochen haben. Deswegen, ist da dieser Begriff der politischen Verfolgung vielleicht ein bisschen, ein bisschen weit, vielleicht auch nicht.
Ich finde aber, das ist ja ein schönes Beispiel dafür, das auch zeigt, dass auch in einer Demokratie die Grundrechte schützenswert sind und nicht nur schützenswert sind, sondern auch schutzbedürftig sind. Also, dass man doch auch in einer Demokratie Kräfte am Werk haben kann, die auch unter Wahrung demokratischer Gegebenheiten Dinge machen, die vielleicht wenig demokratisch sind.
Das ist, genau, ja.
Und da sind wir ja immer gerade an einem hochaktuellen Thema, wenn man sich die politischen Entwicklungen hierzulande anguckt und wo
in den USA mit Trump.
Ne? Genau, also auch das, das ist ja auch, ich meine, wenn du irgendwie wie aktiv oder wie passiv, das sei ja dahingestellt, aber dafür sorgst, dass nach deiner Abwahl irgendwie politische Orte gestürmt werden, das ist ganz fern von der demokratischen Grundidee. Und von daher, also da muss man sagen, wehret den Anfängen passt auf eure Demokratie und auf unsere Demokratie.
So ist es, absolut. Also eine sehr umfangreiche, lange Folge heute mit viel Inhalt, viel düsteren Dingen, aber auch einem gewissen Grad an Absurdität in der einen oder anderen Geschichte. Und uns interessiert wie immer, welche Geschichte war euer Favorit? Das ist natürlich heute, glaube ich, besonders schwierig festzulegen, wo die Kriterien in so verschiedene Richtungen gehen. Aber wir sind sehr gespannt, was ihr da als Favorit ausmacht und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, danke fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank und macht's gut. Ciao.
Ciao.